Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. 140 Jahre Afrika-Konferenz. Bis heute ist in der Geschichtswissenschaft ja nicht geklärt, was den deutschen Reichskanzler Otto von Bismarck zum Gesinnungswandel trieb. Erst gegen deutsche Kolonien, dann doch Kolonialmacht. Eine Tagung in Hamburg geht dem wichtigen Datum 15. November 1848 nach. In Moskau schließt das Gulag-Museum angeblich aus Brandschutzgründen, aber Gedenken an Vergangenes ist dort ja auch immer weniger angesagt. Und das Gorki-Theater in Berlin bekommt eine neue Intendantin. Das hatte sich die vergangenen Tage ja schon angekündigt. Es dauert zwar noch bis 2026, aber jetzt ist die Personalie offiziell. Dazu gleich mehr.
Im kommenden Jahr freuen wir uns auf eine neue Ära, die anbrechen wird. Einer Ära folgt, die hier wahnsinnig erfolgreich war, die dieses postmigrantische Theater zu einer Popularität und Relevanz verholfen hat, hier in Deutschland, europaweit und weltweit sogar. Und diese neue Ära wird mit Charla Ilk eingeleitet werden und sie wird hier die Intendanz übernehmen.
Berlins Kultursenator Zhao Jialo. Heute Nachmittag hat er die künftige Intendantin des Berliner Gorki-Theaters offiziell bekannt gegeben, Charla Ilk. Der Name hatte schon die Runde gemacht. Vielen ist er bekannt und zwar nicht nur aus dem Theater, sondern auch aus dem Kunstkontext. Charla Ilk ist Direktorin der staatlichen Kunsthalle Baden-Baden und sie kuratierte ja zuletzt den deutschen Pavillon auf der Biennale in Venedig. Von Anfang an hat sie aber auch eng mit Charmin Langhoff, die das Gorki-Theater 2026 als Intendantin verlässt, zusammengearbeitet. Guten Abend, Frau Ilk.
Guten Abend.
Und herzlichen Glückwunsch.
Danke Ihnen.
Für Sie ist es eine Rückkehr ans Gorki-Theater. Welche Bedeutung hat denn dieser Ort in Ihrer eigenen postmigrantischen Biografie?
Als wir im 2008 in Ballhaus-Nahrenstraße angefangen haben, das war ein Thema tatsächlich uns extrem wichtig, den postmigrantischen. Ich glaube, rückwirkend anschauend hat uns so vieles ermöglicht, dass wir unsere eigenen Geschichten erzählen können, andere Formen suchen. Aber es ist jetzt, denn ich habe auch vieles gemacht und gelernt, aber dann habe ich mich für eine andere Haus als Direktorin entschieden und dort schon weitergemacht und die Biennale. So postmigrantisches ist ein Thema für mich, aber ich habe neue Themen auch für mich entdeckt.
Und welche? Sagen Sie mal.
Das war für mich immer wichtig, dass ich transdisziplinär arbeiten würde. Ich bin als Architektin ausgebildet und habe dann immer den städtischen Räumen für mich entdeckt und den zeitgenössischen Kunst war für mich ein Spiegelraum. Und das war für mich immer so übergehende, disziplinären übergreifende Momente, den Kunst zu schaffen, für den Zuschauer möglich zu machen, dass man dann tief erfahren kann, was im Theater am meisten möglich ist. Deshalb, ich finde das eigentlich jetzt denn wieder im Theater zu kommen, nach so vielen Erfahrungen in sehr unterschiedlichen Disziplinen und auch internationaler Erfolg eigentlich bestens. Dann kann ich jetzt weiter auf meinem Vision, denn ästhetisch und politisch so was Neues wird. Ich brauche Menschen, die ich kenne. Ich brauche den Theater, der das so willkommen heißen kann.
Ja, und wenn eine Frau, die lange am Theater gearbeitet hat und dann aber doch sich auch ein paar Jahre im Kunstbetrieb getummelt hat, ans Theater zurückkehrt, dann könnte man vermuten, dass es ihr dann vielleicht doch unter den Theaterleuten besser gefällt als unter den Kunstmenschen?
Die Menschen sind gleich, die Erfahrungen sind die wichtigste. Mein Ziel ist tatsächlich, denn was man an beiden am schönsten zusammenbringen kann. Und ich habe denn vieles auch in dem zeitgenössischen Kunst erlebt. Aber tatsächlich diese spartenübergreifende Denken ermöglicht so vieles und es ist ein neues Terrain. Und das will ich selber mit dem Künstler definieren in einem wunderschönen Ort, den Maxim Gorki heißt.
Ja, und wie können wir uns das vorstellen? Was werden wir sehen am Maxim Gorki Theater? Wird der Theaterbegriff sich da also in Ihrem Sinne weiter auflösen oder ich sage jetzt mal erweitern?
Theaterbegriff wird sich erweitern. Und was wir sehen würden, würde ich definitiv in 26 sehr spannend denn bekannt machen.
Ja, da müssen wir aber jetzt schon noch sehr lange warten, Frau Ilk.
Leider bin ich denn erst ab 1.8. den Intendanten. Aber Sie können schon am Anhang dem Deutschen Pavillon in Venedig und den, wie die Formen sich zusammenfinden, wie die Geschichten zusammen hinfügen, die Dramaturgie, das aus dem Theater kommt und in der zeitgenössischen Kunst nicht so viel geachtet ist, mehr aus der Kurationsebene bleibt. So dort kann man schon eine kleine Probe sehen. Das ja, würde ich sagen.
Ja. Was würden Sie denn sagen, ist die Kraft des Theaters? Oder ich frage gleich mal noch weiter, ist das dann die falsche Frage? Ist es einfach die Kraft der Kunst, die Sie fasziniert?
Eigentlich, ich bin fasziniert von beidem. Und ich glaube, ich habe den Glück gehabt, in beide Bereichen auf der höchsten Ebene, in einem staatlichen Theater und in einem staatlichen Kunsthaus arbeiten zu können, auf dem extrem wichtige Position und dann auch noch denn dazu den weltweit größte Schau des zeitgenössischen Kunst ist den Venedig Biennale. Und ich sehe schon den Zeitgeist, das auch bringt, dass wir mehr Kollaborationen, mehr zusammenarbeiten uns wünschen, wie wir denn in der Gesellschaft auch tun müssen. Das verspiegelt sich auch selbstverständlich in dem Kunst. Und ja, das würde ich auch tun.
Sie haben in Venedig mit Ersa Montag eng zusammengearbeitet, aber eben auch mit Künstlern, mit Klangkünstlern. Wie tut sich ein Kosmos da auf, wenn man ganz unterschiedliche Leute zusammenholt, die ja dann doch vielleicht auch ihre eigenen Künste dort pflegen oder ihren eigenen Zugang zur Kunst?
Das ist das Schönste daran, dass man so viele unterschiedliche Momente gemeinsam gestalten kann. Von einer ganz intime Geschichte von Ersa Montags Großvater können wir von ihr Albertana Zukunftsvision einsteigen. Und wir können uns auf der Insel in dem Klang von sehr unterschiedlichen Künstlern verlieren. Und das ist so eine eigene Welt. Und das sollte eigentlich den Theater und Kunst uns möglich machen, dass wir diese Welten uns vorstellen und zuschauen, dass sich denn alles erfahren und mitnehmen und davon berührt sei. Und das ist eigentlich der Grundgedanke.
Ist Ihnen, für Cala Ilk, der Begriff postmigrantisch dann überhaupt noch so wichtig?
Selbstverständlich, weil wir können zum Beispiel in der Kunstgeschichte auch bestimmte Formen gar nicht ignorieren. Man muss denn wissen, aber man muss das immer nicht wiederholen. Man baut darauf.
Das heißt, Sie können sich auch vorstellen, dass am Gorki in Zukunft unter Ihrer Intendanz zum Beispiel auch noch so ganz klassische Dramen aufgeführt werden, wie das jetzt ja auch gelegentlich der Fall ist.
Selbstverständlich. In der Kunsthalle Baden-Baden haben wir nicht eine postmigrantische Kunst gemacht, sondern internationale Kunst dargestellt. Und das ist mein Thema auch. Es muss denn möglich sein, dass wir das Normalität sehen und nicht in dem ethnischen Clustern sehen.
Das heißt, da sind wir vielleicht dann doch schon auch ein bisschen weiter als 2008.
Genau. Und das ist das Ziel. Wir sind schon weiter. Wir sind internationaler und globaler vernetzt. Und wir sind nicht in unseren Nischen versteckt. Aber wir verstehen das Welt anders. Mit Klang, mit Theater und mit Kunst.
Frau Ilk, was uns alle natürlich auch interessiert und was Sie doch bestimmt wissen, was wird denn jetzt aus Charmin Langhoff?
Wir haben lange zusammengearbeitet und sie hat uns vieles auch beigebracht. Ich kann jetzt nur alles Gute wünschen.
Danke fürs Gespräch. Cala Ilk, ab 2026 wird sie Intendantin am Maxim Gorki Theater in Berlin und folgt dann Charmin Langhoff nach. Alles Gute Ihnen und viel Spaß bis dahin, Frau Ilk.
Vielen Dank, werden wir haben.
Und am Telefon ist jetzt mein Kollege aus unserer samstäglichen Theatersendung Rang 1, Janis Elbira. Cala Ilk hat es gerade noch mal gesagt, den Migranten und Migrantinnen eine Stimme, eine eigene Perspektive zu verleihen. Das war immer das Ziel des Maxim Gorki Theaters. Giorgiallo hat sich jetzt für Cala Ilk entschieden. Ist es eine gute Wahl?
Ja, ob es wirklich eine gute Wahl ist, das weiß man ja bekanntlich immer erst hinterher. Also immer erst, wenn man tatsächlich die ersten Arbeiten so gesehen hat, wenn da wirklich was passiert ist an dem Haus. Ich finde, es ist auf jeden Fall eine interessante Wahl. Es ist ja so, dass es so ein paar Häuser in der Theaterlandschaft gibt, die einfach den Anspruch haben, quasi über diesen Theatertellerrand auch mal hinauszublicken. Und da gehört das Gorki auf jeden Fall dazu. Insofern finde ich erstmal gut und auch dem Anspruch entsprechend, dass man da jetzt niemanden aus diesem üblichen, ja, so Stadttheater-Intendantenkarussell berufen hat. Das, klar, ist auch ein Risiko, aber Risiko wird ja manchmal auch belohnt.
Man kann dann also vielleicht auch davon ausgehen, dass Cala Ilk das Erbe Charmin Langhoffs bewahren und fortführen wird, ohne große Brüche? Hört sich ein bisschen so an.
Ja, das ist so eine etwas komplexe Frage, würde ich sagen. Es ist so ein halber Neuanfang. Also wir hatten es jetzt schon oft gehört, Charla Ilk ist natürlich an dem Haus keine Unbekannte. Sie hat da gearbeitet als Dramaturgin und eben auch als Shermin Langhoffs eigene Referentin. Und was noch viel wichtiger ist natürlich, sie teilt, sie hat es gerade noch mal gesagt, dieses postmigrantische Programm des Gorki, die DNA, die künstlerische DNA des Hauses, die auch in ihrer eigenen Biografie natürlich begründet liegt. Sie ist ja selbst auch türkischstämmig. Das ist sozusagen der Teil dieser Berufung, der auf Kontinuität setzt, aber eben sie kommt halt aus der bildenden Kunst, sie kommt aus der bildenden Kunst zurück ans Theater und sie hat auch an diesem Theater damals schon eine Kunstsparte geleitet, darf man nicht vergessen. Der Herbstsalon, das ist ein Ausstellungsformat am Gorki, also das bildende Kunstprofil, das ist bei ihr sicherlich stärker als das Theaterprofil und das ist eben schon was Neues, dann auch am Maxim-Gorki-Theater. Ganz so nahtlos ist dieser Übergang von Shermin Langhoff zu ihr in meinen Augen eigentlich nicht.
Und ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, wie man als Kuratorin so einen transdisziplinären Ansatz aufs Theater überträgt. Denn das Maxim-Gorki-Theater ist ja am Ende eben doch nicht der deutsche Pavillon bei der Biennale in Venedig.
Ja, ich kann es mir auch noch nicht so richtig vorstellen. Sie hat so ein paar Andeutungen ja gemacht. Vielleicht, wenn man es andersrum aufzieht. Ich glaube, Charla Ilks Blick auf die bildende Kunst, das ist einer, der vom Dramaturgischen herkommt. Also sie geht eigentlich mit einer Theaterdenke, wenn man das so nennen darf, an die bildende Kunst rein. Sie geht performativ an Ausstellungen ran. Das Transdisziplinäre, was sie viel betont hat, das ist wirklich der Kernbegriff ihrer künstlerischen Arbeit. Das konnte man in Venedig sehr schön sehen. Charla Ilk ist sehr daran interessiert, Schwellen zwischen den Künsten abzubauen. Aber ob sich das eben umgekehrt im Theater so einlöst, das steht eben auf einem eigenen Blatt. Also sie hat gesagt, sie sucht einen erweiterten Theaterbegriff. Ich fürchte und glaube, der Theaterbegriff ist an so einem Stadt- und Staatstheater dann doch nur bis zu einem bestimmten Punkt dehnbar. Und das wird auch bestimmt auf Widerstände treffen, vielleicht beim Publikum, vielleicht auch im eigenen Haus. Wie sie das dann moderiert, welche Erzählung sie findet für ihr Programm, das ist dann, glaube ich, der entscheidende Punkt, an dem sich das Gelingen dieser Intendanz entscheiden wird.
Politische Entscheidung ist es ja schon interessant. Also diese Berufung, zumal sie ja auch ein bisschen erinnert an die Berufung von Chris Derkon vor vielen Jahren an die Volksbühne. Der war ja auch Museumsleiter, der dann eine Theaterintendanz übernommen hat. Und das ging ja ziemlich schief damals.
Ja, und da hört man jetzt ja auch schon manche Unken, die sagen, das ist jetzt die postmigrantische Version von Chris Derkon. Ich glaube, das ist nicht wirklich zutreffend. Charla Ilks Theaterhintergrund ist dann doch ein anderer und auch größerer als der von Derkon es damals war. Ich finde, das ist ein unfairer Vergleich. Trotzdem gibt es natürlich so eine vielleicht auch berechtigte Angst, ob jemand mit diesem so sehr am Kunstbetrieb geschärften Profil zu einem Stadt- und Staatstheater eben passt. Stadttheater heißt eben auch Verankerung, das heißt vor Ort sein, das heißt Themen einer Stadtkultur aufzunehmen. Also das braucht schon auch so eine gewisse Beharrlichkeit, um da den richtigen Nerv zu treffen bei den Leuten. Das ist Shermin Langhoff mit dem Gorki exemplarisch gelungen. Und der Kunstbetrieb hat eben doch eher so den Ruf, globaler zu sein, dass da die Protagonisten mal hier, mal dort auftauchen und eher wie so eine Marke eigentlich gehandelt werden. Das war sicherlich das Modell von Chris Derkon. Und da wird man sehen müssen, wie Charla Ilk sich da aufstellt. Da wird es dann auch viel darum gehen, welches Team sie einfach um sich herum versammelt.
Was ist denn jetzt die große Herausforderung, wenn sie 2026 den Posten antritt?
Ja, ich glaube, die große Herausforderung wird wirklich sein, sich zu diesem Ensemble- und Repertoirebetrieb zu bekennen und sich auch in ihm einzufinden. Sie hat das gesagt, dass ihr das sehr wichtig ist. Das ist damals Chris Derkon, um ihn ein letztes Mal zu erwähnen, eben gerade nicht gelungen. Dem war diese Ensemblebildung ziemlich egal, weil er eh mit Gästen arbeiten wollte. Und das wird an einem Staatstheater, Stadttheater nicht so gerne gesehen. Das Ensemble ist das Herz des Theaters. Und man muss vielleicht auch so sagen, man kann nicht mit jeder Produktion das Theater jeden Abend neu erfinden durch die Brille der bildenden Kunst. Es braucht einfach auch ganz solide Produktionen. Es braucht ein paar Klassiker, auch am Gorki. Es braucht unterschiedliche Regiepositionen. Also da liegt eine Menge Arbeit vor ihr. Aber man soll sie auch jetzt, finde ich, erstmal machen lassen. Hat ja noch genug Zeit.
Janis Elbira aus unserem Theatermagazin Rang 1 über die künftige Intendantin am Gorki-Theater in Berlin, Charla Ilk. Seit Jahren schon wird in Russland jede Aufarbeitung der sowjetischen Vergangenheit systematisch verhindert und kriminalisiert. So ist die Vergangenheit in der staatlichen Diktion eine kontinuierliche Geschichte von Siegen. Angesichts solcher Vorgaben kann von Geschichtswissenschaft nicht mehr die Rede sein. Ein Ort, an dem die verbrecherischen Seiten der Vergangenheit ein wenig aufgearbeitet wurden, war das Gulag-Museum in Moskau. Daran geht es um den großen Terror gegen die eigene Bevölkerung, um das tödliche System der Arbeitslager. Zuletzt haben Menschen einen Tag lang die Namen von Opfern der Sowjetzeit vorgelesen. Heute haben die Behörden das Museum geschlossen, angeblich weil der Brandschutz nicht ausreichend war. Der Autor und Journalist Thomas Franke ist zugeschaltet. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie wichtig ist denn dieses Gulag-Museum? Welche Bedeutung hat es?
Das ist halt eins der letzten Museen, die überhaupt noch was gezeigt haben. Und insofern hatte das schon noch eine Bedeutung. Das meiste ist ja längst zu.
Was ist das für ein Museum? Das ist ja ein staatliches Museum.
Ja, da wurde eine Zelle gezeigt, da wurden so Exponate gezeigt. Aber dieses staatliche Museum hat eigentlich einen wesentlichen Teil ausgeklammert. Und das war die Täterseite. Die kam da dran nicht vor. Und das ist natürlich schon ein Problem, weil Gulag ohne Täter, das geht nicht. Wir müssen uns mal klar machen, wir reden hier von mindestens 18 Millionen Menschen, die inhaftiert wurden damals. Also in der Zeit zwischen den frühen 30ern und so den Mitte 50er Jahren. Und wahrscheinlich reden wir von um die 3 Millionen Menschen, deren Tod in direktem Zusammenhang mit dieser Haftzeit steht oder verknüpft wird. Kann. Und wenn wir uns jetzt so dieses staatliche Konzept des Gulag-Gedenkens angucken, dann ist das, wie eine Museumsdirektorin mal sagte, so eine Art Gulag-Light. Gulag-Light, das ist so ein Gulag ohne Täter. Weil, wenn ich darf, würde ich kurz ausholen, Täter anzuerkennen würde bedeuten, Menschen individuell zur Verantwortung zu ziehen. Und das ist außerhalb der Vorstellungskraft vieler, weil es das eigentlich in Russland und in der Sowjetunion nie gab. Und so ist das halt auch im Gulag-Museum, das jetzt mit Brandschutzvorwürfen stillgelegt wurde.
Also ein Museum Leid, eine Vergangenheitsbewältigung Leid, kann man das sagen, obwohl doch dieses Museum besteht ja auch jetzt schon seit Anfang der 2000er Jahre, glaube ich. Und Wladimir Putin, der hat sich doch zumindest früher selbst auch von Stalin distanziert.
Ja, aber das macht er ja schon lange nicht mehr. Also Stalin ist ja in der offiziellen Betrachtung der geniale Manager und derjenige, der den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat und natürlich derjenige, der die unbewohnbaren Gegenden erschlossen hat und das eben mit Häftlingen und dem Gulag, ja. Aber man kann das vielleicht nochmal verdeutlichen mit dem, was der Museumsdirektor 2015 gesagt hat. Da konnte dieses Museum nämlich nochmal umziehen und hat einen Raum zu Stalin eröffnet und der ist ja quasi derjenige, der politische Verantwortung dafür trägt. Und er hat gesagt, er will gar kein Stalin-Bild vermitteln, er werde Dokumente zeigen, die Stalin persönlich unterzeichnet hat und eine Chronik. Und der Besucher kann dann selbst Schlüsse ziehen, was er über Stalin denkt. Und ich denke mal, das war 2015 bereits so das Maximum an kritischer Betrachtung, was möglich war. Denn bereits damals widersprach die bloße Darstellung der stalinistischen Verbrechen, der propagierten Sicht auf Stalin eben als jener geniale Manager und großer Führer.
Diese Schließung, ich habe das eingangs erwähnt, steht sie in einer Reihe von Abkehr von einer bestimmten Verarbeitung von Vergangenheit? Was ist da bislang noch passiert?
Also die Vergangenheit ist nie wirklich bearbeitet worden. Es herrscht so die Ansicht, das ist so übereingekommen wie eine Epidemie oder wie etwas, wogegen man gar nichts tun konnte. Und das ist natürlich Quatsch. Das waren Menschen, die das gemacht haben. Und für die jetzigen Machthaber scheint wirklich alles gefährlich. Wir müssen uns vergegenwärtigen, die Stalinzeit war geprägt von massivem Raub, von Denunziationen, von Terror. Und hinter all diesem stand der Geheimdienst. Und Putin hat sich bereits als Jugendlicher bewusst entschieden, eben genau zu diesem Geheimdienst zu gehen. Und heute, unter der Führung Putins, eben jenes Geheimdienstlers, ist Russland erneut totalitär. Und da gibt es keine Zwischentöne. Und vor allen Dingen, und das finde ich ist mit das Wichtigste, da darf es kein Recht und keine Gerechtigkeit geben und auch nicht in der Geschichtsaufarbeitung, weil das die Macht gefährden würde. Denn diese Macht, die in Russland herrscht, ist ja hochkriminell.
Wie verlässlich sind denn jetzt die Informationen zum Brandschutz? Das ist ja immerhin der offizielle Grund, der angegeben wurde.
Naja, das ist schon möglich, dass es am Brandschutz gehakt hat, aber es passiert regelmäßig bei kritischen Veranstaltungen oder auch kritischen Organisationen, dass es dann plötzlich Bombendrohungen gibt. Die Steuerfahndung ist auch sehr beliebt, um Unternehmen, Organisationen oder Museen auch stillzulegen. Und deshalb natürlich, Brandschutz kann es sein. Ich bin mir aber extrem sicher, dass das nicht der Grund ist.
Hat denn die Museumsleitung auf diese Schließung reagiert?
Nein, nicht wirklich. Sie haben gesagt, das waren Brandschutzmaßnahmen und die Seite ist relativ einsilbig und stillgelegt im Internet.
Thomas Franke, freier Russland-Korrespondent über die Schließung des Gulag-Museums in Moskau und Hintergründe dazu. Vielen Dank.
Ich habe zu danken. Einen schönen Abend.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Christian Neugebauer.
Der US-Regisseur Todd Haynes wird Präsident der internationalen Jury der Jubiläumsausgabe der Berlinale im kommenden Jahr. Er sei ein begnadeter Drehbuchautor und Regisseur mit einer beeindruckenden Bandbreite, sagte die neue Berlinale-Intendantin Trisha Tuttle in Berlin. Haynes' Werk sei stilistisch vielseitig, aber auch unverkennbar, erklärte Tuttle. Zu seinen Filmen zählen etwa der für den Oscar nominierte »Dem Himmel so fern« von 2002 und die fiktive Bob Dylan-Biografie »I'm Not There« von 2007. Die internationale Jury entscheidet über die Vergabe des Goldenen und der Silbernen Bären im Hauptwettbewerb. Die 75. Berlinale ist vom 13. bis zum 23. Februar 2025 geplant. Das Kunstmuseum Basel hat sich mit den Erben eines jüdischen Kunstsammlers auf eine Entschädigung für ein Gemälde geeinigt. Über die Höhe ist allerdings nichts bekannt. Bei dem Bild handelt es sich um ein Werk von Camille Pissarro, das der jüdische Kunstsammler Richard Semmel 1933 unter Zwang verkaufen musste. Das Gemälde La Maison Rondes et l'Hermitage Pontoise aus dem Jahr 1875 wurde dem Museum im Rahmen einer Ausstellung von Camille Pissarro-Werken geschenkt. Zunächst erschien es nicht auffällig, doch als das Museum die Provenienz prüfte, war schnell der jüdische Voreigentümer gefunden. Das Museum hat die Erbinnen nun entschädigt. Das Bild bleibt in der Sammlung. Eine Sammlung von rund 14.000 Gedichten aus und über den Ersten Weltkrieg hat die Universität Freiburg jetzt im Internet veröffentlicht. Die Kriegsgedichte entstanden zwischen 1914 und 1918. Sie stammen von ganz verschiedenen Autorinnen und Autoren und wurden in Tageszeitungen veröffentlicht. Es handele sich um einen großen Schatz für die Forschung des Ersten Weltkriegs und ebenso um eine Mahnung zum Frieden, sagte Michael Fischer, Leiter des verantwortlichen Zentrums für populäre Kultur und Musik in Freiburg. Die digitalisierten Gedichte sind als Bilddateien über die Internetseite des Universitätszentrums kostenfrei abrufbar. Mit über 2 Millionen Büchern und 150.000 Handschriftenbänden besitzt der Vatikan eine der bedeutendsten Bibliotheken der Welt. Darunter sind wertvolle islamische Schriften. Um sie besser bewahren zu können, wollen die Vatikanische Bibliothek und das Königreich Bahrain künftig enger zusammenarbeiten. Dazu soll morgen ein Kooperationsvertrag unterzeichnet werden, der vor allem innovative Formen der Konservierung und Katalogisierung des arabischen Kulturerbes in der Apostolischen Bibliothek regelt, wie der Vatikan ankündigte. Auch wollen die Partner gemeinsame Projekte zur Förderung und Verbreitung dieses wertvollen Sammlungsgutes umsetzen, hieß es. Bereits Ende September hatte die Bibliothek des Heiligen Stuhls eine ungewöhnliche Zusammenarbeit mit dem arabischen Raum angekündigt. Sie beteiligt sich als Leihgeber an der Islamischen Kunstbiennale 2025 in Saudi-Arabien, die vom 25. Januar bis 25. Mai in der Hafenstadt Jidda stattfindet.
Die Aufteilung des afrikanischen Kontinents in Kolonien ist folgenreich bis heute. Noch nicht allzu lange bemühen sich die Gesellschaften des Nordens ja um die Aufarbeitung dieses dunklen Kapitels, mehr oder weniger, muss man sagen. Den Startschuss für die Kolonialmächte, den legte Otto von Bismarck vor 140 Jahren. Der deutsche Reichskanzler war gar nicht sonderlich an Kolonien interessiert. Dennoch war er zentrale Figur im Verteilungskampf, indem er nämlich 12 Kolonialmächte am 15. 9. November 1884 zur sogenannten Kongo-Konferenz nach Berlin einlud. Dort wurden die kolonialen Grenzen dann teilweise wie mit dem Lineal gezogen und auch das Deutsche Reich ging als Kolonialmacht aus dieser Konferenz heraus. Eine Fachtagung in Hamburg widmet sich diesem Datum. Mit dabei ist unter anderem der Historiker Michael Pesek. Guten Abend, Herr Pesek.
Ja, guten Abend.
Herr Pesek, lassen wir uns mal mit dem Linealstrichen anfangen. Wie hat man sich denn diese Konferenz in Berlin vorzustellen? 13 Staats- und Regierungschefs im Hauen und Stechen vor einer riesigen Afrikakarte stehend?
Na, es waren nicht wirklich die Regierungschefs, sondern es waren halt hochrangige Diplomaten und eine ganze Reihe von Experten. Die dann haben dann allerdings wirklich vor Karten gestanden, die meistens aber auch nicht viel gezeigt haben, weil das Wissen also über große Teile von Innerafrika war einfach nicht da. Und es gibt eine schöne Story über den Ruwenzori, das ist die Grenze zwischen dem Deutschen und dem Belg, also Kongo-Freistaat. Niemand wusste, wo der Berg war, aber trotzdem hat man da die Grenze gezogen.
Also das heißt, von diesem Kontinent Afrika, über den man da verhandelt hat in Berlin, wusste man in weiten Teilen gar nicht so viel?
Nein, also es war vor allen Dingen also gerade der Kongo, worum es sozusagen eigentlich am meisten ging. Nicht? Also der Kongo war das zentrale Stück dieser Konferenz. Darüber wollte man entscheiden, wer bekommt das, welchen Status hat es. Und da wusste man fast gar nichts, weil es da halt wenig Expeditionen hingegeben hatte. Also meine, danach gab es 10, 20 Millionen tote Afrikaner, die aufgrund halt dieser Verbrechen im Kongo, die einem Privatmann zugesprochen wurde, ohne Aufsicht, ohne gar nichts, wurden 20 Millionen Leute dann brutal ermordet. Das ist die schlimmste Konsequenz der Kongo-Konferenz, die man bis heute ja noch sieht.
Was trieb denn den deutschen Reichskanzler Bismarck an, der ja anscheinend zumindest bis zu dieser Konferenz eher an Europa interessiert war, an den Nachbarn Deutschlands als an einer Kolonialisierung? Hat der bis zur Konferenz das Potenzial einfach unterschätzt?
Also es ging in dieser ganzen Kolonialdebatte vor allen Dingen zunächst erstmal um innenpolitische Ränkespiele. Nicht? Er wollte halt die Liberalen im Wahlkampf besiegen und damit da hat er das Kolonialthema genutzt. Es geht aber auch natürlich, dass also diese Berliner Afrika-Konferenz war schon eine der großen europäischen Konferenzen am Ende des 19. Jahrhunderts und dass das halt von Bismarck in Berlin ausgerichtet wurde, zeigt natürlich auch den Führungsanspruch, den Deutschland damals dann erhoben hat nach der Einigung.
Aber warum kümmert sich einer zusammen mit allen anderen führenden Mächten um die Aufteilung eines Kontinents, wenn er selbst andere Schwerpunkte hat?
Nein, die haben Afrika als Ventil benutzt. Also jeder wusste, das wird irgendwann einen Krieg geben, nicht? Weil halt mit dem Aufstieg des Kaiserreiches war ganz klar, also da gibt es Ungleichgewichte in Europa. Und es wird zu Krieg führen, nicht? Und Bismarck und andere haben gesagt, okay, dann leiten wir erstmal die ganzen Spannungen nach Afrika ab und versuchen dort erstmal sozusagen die Bedürfnisse nach Expansion unserer Konkurrenten dort zu befriedigen.
Was wird denn bei dieser Tagung, die jetzt in Hamburg stattfindet, geht ja 3 Tage lang, besprochen? Geht es um die Folgen dieses historischen Termins? Geht es um Raubkunst? Geht es um Restitution? Worüber wird gesprochen?
Na, das ist schon eine große Palette. Also heute ging es halt vor allem sozusagen erstmal um die Figur Bismarck. Also die Fragen, die Sie mir jetzt gestellt haben, waren eigentlich auch ganz wichtig. Die wirtschaftlichen Voraussetzungen, also Kapitalismus und Kolonialismus war ein Thema. Dann Erinnerungskultur war heute ein Thema. Also es ist schon sehr breit gefächert. Aber das Problem, was alle Leute mal feststellen, ist, wir wissen eigentlich zu wenig darüber. Also wir haben zu wenig Forschung, also zum Beispiel über Bismarck, nicht? Man weiß ungefähr, dass er dagegen war, aber warum er denn geschwenkt ist, weiß niemand so richtig. Ja? Und deswegen ist es halt auch wichtig, dass das weiter erforscht wird.
Ja, diese Forschungsstelle Hamburgs Postkoloniales Erbe, die diese Veranstaltung ausgerichtet hat, die ist ja jetzt nun vorzeitig, könnte man wohl sagen, zu Ende gebracht worden. Es gibt keine Verlängerung, es gibt keine Gelder mehr. Könnte man jetzt schon auch fragen, warum ist das so? Hat die Kolonialforschung laufen oder Dekolonisierungsforschung laufen gelernt und braucht eine solche Forschungsstelle nicht mehr oder woran liegt's?
Also das Problem ist, wir haben noch gar nicht angefangen zu laufen. Wir haben gerade gesehen, wohin wir laufen können. Und also es gibt sehr wenig Forschung zum Kolonialismus und vor allen Dingen Forschung zum Kolonialismus, die halt an einem Ort, wie zum Beispiel in dieser Forschungszelle vereint ist. Nicht? Aber dass die jetzt abgewickelt wird, ist schon sehr, sehr bedauerlich.
Ja, und man könnte jetzt natürlich auch sagen, okay, das Thema Kolonialisierung, das ist so eingesickert in unsere Diskurse, dass das sowieso an jeder Stelle in der Literaturwissenschaft, in der Kulturwissenschaft, im Museumswesen und eben auch in der Geschichtswissenschaft sowieso verhandelt wird.
Ja, schon. Also meine Erfahrung als Historiker, der sich halt schon seit 20 Jahren mit Kolonialismus beschäftigt ist, dass also all diese Debatten, also selbst die postkolonialen Debatten, nicht, haben zu wenig Wissen darüber, was Kolonialismus wirklich war. Ja, also wir reden oft in solchen sehr schematischen Dingen daher, die halt mit der Realität wenig übereinstimmen. Nicht? Also, und da ist wirklich jemand, also es ist sozusagen eine Forschung, die halt zum Beispiel die afrikanische Perspektive und die europäische Perspektive mit reinbringt, die ist halt enorm wichtig. Und das gibt es in Deutschland de facto kaum.
Jürgen Zimmerer, der Direktor dieser Forschungsstelle ist, solange es sie noch gibt, der hat gesagt, die Bereitschaft zur Aufarbeitung nimmt ab. Würden Sie ihm da recht geben? Ist das auch ein politischer, eine gesellschaftliche Entwicklung?
Nee, natürlich. Ich hab zum Beispiel sehr viele Studenten mit einem Migrationshintergrund, nicht? Und mit denen diskutiere ich das auch nicht. Und die sagen schon, wir finden, sagen die Geschichte, die deutsche Geschichte ist wichtig, aber wir kennen auch die Geschichte, sagen unserer Migrationsherkunftsorte wichtig. Ja? Und wir sollten das auch in Deutschland mehr lernen. Nicht? Also, und ich finde, ja, da haben Sie recht. Nicht? Also Deutschland befindet sich in einer globalen Zeit und wir müssen dafür auch globale Geschichten schreiben. Nicht? Und Kolonialgeschichte gehört zweifelsohne dazu.
Der Historiker Michael Pesek über 140 Jahre Kongo-Konferenz am 15. November lud Otto von Bismarck die Kolonialmächte zur Aufteilung Afrikas nach Berlin ein und die Folgen behandelt derzeit eine Tagung in Hamburg. Herr Pesek, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Der Widerstandskämpfer Willy Graf ist nicht so bekannt, doch er war wie Sophie und Hans Scholl, Alexander Schmorell, Christoph Probst und Kurt Huber Mitglied der Weißen Rose. In Saarbrücken zu Hause ging er dann nach Bonn und München zum Studieren. Dort wurde er 1943 hingerichtet. Das Deutsche Zeitungsmuseum Wattgassen widmet ihm eine Ausstellung, die sein Leben erzählt. Unsere Saarland-Korrespondentin Anke Schäfer war dort.
Am 12. Oktober 1943 wird der 25-jährige Willy Graf hingerichtet, mit dem Fallbeil in München-Stadelheim. Die Ausstellung im Zeitungsmuseum in Wattgassen, die bis hierhin nur mit konventionellen Mitteln arbeitet, endet zuletzt in einem Raum der Freiheit auf der Höhe der Zeit. Hier kann man Willy Graf sozusagen selbst gegenübertreten. Medienkünstler Mert Akbal hat eine künstliche Intelligenz des Widerstandskämpfers erschaffen. Ihr kann man Fragen stellen und bekommt Antworten. Wie hat Willy Graf seinen Tod erlebt? Empathisch klingt die KI nicht.
Ja, die Hinrichtung mit dem Fallbeil war eine grausame und schmerzhafte Art, das Leben zu beenden.
Aber immerhin sachlich fährt die KI dann fort.
Doch in diesen letzten Momenten war ich in Gedanken bei meinen Freunden und meiner Familie. Ich hoffte, dass unser Einsatz für Freiheit und Gerechtigkeit nicht umsonst war und dass unsere Botschaft weitergetragen wird.
Jeder Einzelne trägt die ganze Verantwortung. Dieser Satz von Willy Graf wird immer wieder zitiert in Saarbrücken. Zwei Schulen sind in seiner Heimatstadt nach ihm benannt. Eine Straße, eine Uferpromenade an der Saar. Und dennoch ist dieser Widerstandskämpfer nicht so bekannt, wie er es sein sollte, findet Christian Göbel, der die Ausstellung im Deutschen Zeitungsmuseum in Wattgassen, 20 Kilometer von Saarbrücken entfernt, kuratiert hat.
Willy Graf steht immer etwas im Schatten der übrigen Mitglieder der Weißen Rose. Und da Willy Graf viele Jahre lang im Saarland gelebt hat, war es uns als im Saarland beheimatetes Museum wichtig, sein Leben nachzuerzählen.
Schon als Schüler widersetzt sich Willy Graf dem Druck, der von den Nationalsozialisten ausgeht. Christian Göbel bleibt vor einer Vitrine stehen.
Sie sehen hier eine Klassenliste aus dem Saarbrücker Gymnasium, das Willy Graf besucht hat. Und wenn Sie sich die Spalte mit Bemerkungen ansehen, sehen Sie in der Spalte, in der Willy Graf genannt ist, dass er kein Mitglied der Hitlerjugend, der HJ, war. Daran sieht man schon, dass er von Beginn an einen großen Widerwillen gegen den Nationalsozialismus hatte.
Mit 18 Jahren macht Willy Graf eine wichtige Reise nach Montenegro. Ein Foto zeigt eine Gruppe Jugendlicher.
Wir glauben schon, dass dieser Gedanke, die Welt zu erleben, andere Menschen in anderen Ländern kennenzulernen und diese Freiheit zu haben, diese Reisen unternehmen zu dürfen, dass ihm dies sehr wichtig war.
Im nächsten Raum Willy Grafs Studienzeit. Ein Schreibtisch, ein Bücherregal. 1937 verlässt Willy Graf das Saarland, geht erst nach Bonn, um Medizin zu studieren, wird dort verhaftet, weil er Mitglied einer verbotenen Jugendorganisation ist, geht dann nach München. Dann trifft Willy Graf im Sommer 1942 Hans Scholl.
Und die Gespräche mit ihm haben ihn zusehends davon überzeugt, sich dieser Widerstandsgruppe Weiße Rose anzuschließen, um wirklich aktiven Widerstand zu leisten.
Die Mitglieder der Weißen Rose schreiben Parolen an die Häuserwände, nieder mit Hitler oder Freiheit. Und schließlich lassen sie im Februar 1943 an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität von der Galerie im zweiten Stock ihre Flugblätter in den Lichthof segeln.
Und beim Verteilen des 6. Flugblattes sind ja dann Hans und Sophie Scholl an der Universität München verhaftet worden und schon 4 Tage später hingerichtet worden. Und auch Willy Graf ist an diesem Tag dann auch verhaftet worden mit seiner Schwester.
Seine Schwester kommt wieder frei, Willy Graf wird verhört. Die Gestapo versucht, Informationen über die Weiße Rose von ihm zu bekommen, aber er schweigt. Ein schwarzer Gestapo-Mantel hängt im Zeitungsmuseum Wattgassen. Ein karger Tisch mit Hocker vor schwarzer Wand steht für die Zelle. Und in einer Vitrine die letzten Worte, die Willy Graf einem Geistlichen diktieren kann und die dieser auf 3 kleine Karten schreibt. Ein Original aus dem Staatsarchiv München.
Das finde ich persönlich auch sehr berührend zu lesen, wie ein Mensch, der weiß, dass er in der nächsten Stunde hingerichtet wird und sein Leben verliert, welche Gedanken er dann äußert. Und man sieht vor allem, dass der Gedanke an seine Eltern und seine jüngere Schwester ihm ganz wichtig war, dort letzte Worte an diesen engsten Familienkreis zu richten.
Die Ausstellung arbeitet, wie gesagt, mit Papier, mit konventionellen Gegenständen und Ausstellungsstücken, bis man zum Schluss in den Raum der Freiheit gelangt, wo nicht nur die KI Antworten aus dem Leben Willy Grafs gibt, sondern auch Fotos und Zitate aus den Briefen und Tagebüchern über Leinwände und Bildschirme flimmern. Tatsächlich aber erzählen die Relikte der Vergangenheit, die konventionellen Exponate in ihren Vitrinen in dieser Ausstellung, sehr viel mehr als die KI. Und die computergenerierten Bilder.
Das Deutsche Zeitungsmuseum in Wattgassen zeigt eine Ausstellung über den Widerstandskämpfer Willy Graf. Anke Schäfer berichtete aus dem Saarland. Und die Feuilletons von morgen Freitag hat Hans von Trotha schon mal gelesen. Wie immer zum Ende von Fazit hier die Kulturpresseschau.
Man kann, muss vielleicht sogar alles Mögliche lesen, neuerdings sogar Oberkörper. Das Süddeutsche Feuilleton macht auf seiner Aufmacherseite ordentlich Angst vor den nächsten 4 Jahren in Wort und Bild. Zur Rechten prangt mit der Überschrift »Zur Rechten Gottes« ein Foto vom tropfnassen Oberkörper des designierten US-amerikanischen Verteidigungsministers Pete Hegseth. Christoph Koopmann erläutert ein Kreuzritter-Tattoo, ein christliches Symbol, das Rechtsextreme fleißig zweckentfremden, so die Kurzfassung. Dazu der Kreuzritter-Wahlspruch »Deus vult«. Gott will es, der steht auf dem Bizeps. Der Mann will gelesen werden. In der FAZ setzt Janis Koltermann zur Lektüre an. Auch er weiß, die Kreuz- und Tempelrittersymbole sind längst Teil der neurechten Popkultur. Er will auch wissen, dass Hegseth erst vor wenigen Jahren damit begonnen haben soll, sich tätowieren zu lassen. Und er weiß, mittlerweile sind bereits sein gesamter rechter Arm und seine rechte Brust bedeckt. Das ikonografische Programm hat er selbst als God and Country bezeichnet. Auf Hegseths Unterarm steht in großen Frakturlettern »We the People«, die ersten Worte der amerikanischen Verfassung. Daneben weist eine römische Zahl auf das Jahr 1775, den Beginn des Unabhängigkeitskrieges, hin. Eine Schlange in 8 Teilen soll die amerikanischen Staaten zur Einigung aufrufen. Das Wappen des Armeeregiments, in dem Hegseth gedient hat, ziert die Schulter. Verstörender ist schon die amerikanische Fahne darunter. Ihre unteren Streifen sind durch ein AR-15-Gewehr ersetzt. Man muss nicht jeden Text zu Ende lesen. Hegseth gilt als Anhänger der Reformed Reconstructionists. Für die zitiert Christoph Kopmann in der Süddeutschen den Religionswissenschaftler Matthew D. Taylor, nicht nur eine Christenheit als Gemeinschaft der Gläubigen das Ideal sei, sondern auch ein irdisches Christenreich. Taylor schreibt es auf X und damit geht es links neben den rechten Tattoos auf der SZ-Feuilleton-Titelseite weiter, nämlich mit einem Zitat Exodus. Der Guardian verlässt Elon Musks Social-Media-Plattform und damit ein Weltmedium. Die Plattform sei, befinden Adrian Kreie und Michael Neudecker, inzwischen das Werkzeug ihres Besitzers und seiner Mission. Insbesondere die Verbreitung von ultrarechten Verschwörungserzählungen und Rassismus waren für den Guardian das Problem. Außerdem berichtet die Süddeutsche von einem Musk-traumatischen Ereignis am Abend des 11. Februar und seinen Folgen. Da saß Musk im Stadion, um den Super Bowl zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles anzusehen. Gleich nach Spielbeginn postet er »Go Eagles«. Fast gleichzeitig schickte Präsident Joe Biden eine Nachricht, mit der er die Eagles anfeuerte. 9 Millionen Menschen sahen Musks Post. Biden bekam fast 20 Millionen mehr. Musk war außer sich, löschte seine Nachricht und ließ das Ex-Team den Algorithmus so ändern, dass seine Einträge die größte Reichweite von allen bekommen. Seither sieht man auf X all seine Witzeleien, Wutausbrüche und Falschnachrichten, ob man will oder nicht. Hinzu kommt, große Katastrophen sind der Moment für große Fakes. Davon berichtet Rainer Wandler für die Taz aus Madrid. Die Überschwemmungen in Valencia seien keine Ausnahme. Manche Falschmeldungen schafften es von den Netzwerken in die spanische Presse und in Agenturen. Ein TikTok-Video, das auch auf, wen wundert's, X verbreitet wurde, zeigt einen vermeintlichen Offizier, der von 5000 Toten redet. Die Leichname würden bei Nacht und Nebel verbrannt. Der vermeintliche Offizier namens Santi Marin ist in Wirklichkeit Chef der rechtsextremen Organisation Söhne Spaniens, einer kulturellen Vereinigung, die auf ihrer Facebook-Seite schreibt, dass Spanien schutzlos und in Gefahr ist. Welche Medien auch immer sie sich bedienen, Facebook, TikTok, X oder tätowierte Oberkörper, die Botschaft von ganz rechts ist immer klar, immer dieselbe, immer laut. Und das wird gehört. Ja, es fasziniert. Weniger lesen wir in den Feuilletons über klare, laute, mitreißende Botschaften aus der Mitte. Vielleicht sollten wir versuchen, das zu ändern.
Das war die Kulturpresseschau von Hans von Trotha und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.